Ich lese den Bibeltext und der steht heute im ersten Buch Mose in Genesis, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Und ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich sieht? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen: Du bist der Gott, der mich sieht. Darum nennt man jenen Brunnen Ber Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt.
Ich habe eben gesagt, schön, euch zu sehen. Und ich habe das Einzelnen schon mehrfach oder eben beim Reingehen, schön, dich zu sehen. Und manche haben gesagt, schön, dich zu sehen. Damit sind wir eigentlich schon voll beim Thema von heute, gesehen werden. Vielleicht kennst du den Moment in der Ankunftshalle am Flughafen, wenn dann endlich diese Milchglasscheibe aufgeht und dein Lieblingsmensch kommt und du siehst das Lachen und das Strahlen in den Augen gesehen werden. Oder der Moment, wer von euch Kinder hat, der Moment, wenn du über den Weihnachtsmarkt gehst und zum Glück plötzlich Adrenalin gepumpt wieder die Mütze mit den Farben deines Kindes siehst. Gesehen werden. Der Moment, wenn du den 1000. Like auf Insta hast für dein neues Profilbild. Gesehen werden. Nach wem schaust du als erstes, wenn du ein altes Klassenfoto in die Hand bekommst? Gesehen werden. Es sind verschiedene Aspekte von gesehen werden und ich persönlich gehöre nicht zu den Menschen, ich kenne auch, glaube ich, sonst niemanden, die es darauf anlegen, übersehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, gerne ignoriert zu werden. Das ist kein schönes Gefühl. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist extrem wichtig für uns, dass wir uns gesehen fühlen, dass wir gesehen werden, wahrgenommen werden. In der Familie, in der Schule, an der Uni, in der Kirche, gesehen werden im Straßenverkehr, im Gespräch, gesehen werden im Ernstfall, in der Beziehung, an der Arbeit, in der Krise, im Erfolg, im Fitnessstudio, gesehen werden. Ich hatte am Mittwoch diese Einleitung geschrieben, bis zu diesem Punkt. Und ein paar Minuten später, nachdem ich bis hierhin geschrieben hatte, habe ich eine WhatsApp von meiner Frau bekommen mit zwei komischen Emojis. Ein Typ mit so einer schwarzen Brille und dahinter ein Fisch. Sollte heißen, du Blindfisch. Ich war gerade wohl unmittelbar mit dem Fahrrad an ihr vorbeigefahren. Angeblich hat sie noch mit beiden Armen gewunken. Ich habe sie nicht gesehen. Gesehen werden. Wer sich im kirchlichen Kontext ein bisschen auskennt, der hat schon mal von diesem Konzept der Jahreslosung gehört. Falls du dich nicht auskennst, erkläre ich das kurz. Seit 1934 wählt ein ökumenisches Gremium einen Bibelvers aus, der quasi so der Leitvers der ganzen großen Kirchen aller Christen für dieses Jahr dann benutzt wird. Und der Vers für dieses Jahr steht eben in diesem Kapitel, was wir gerade gehört haben, eine Aussage: Du bist ein Gott, der mich sieht. Gesehen werden. Vielleicht ist dir diese Aussage, dieser Vers in den letzten zwei Wochen schon mal begegnet. Mit Losung und Jahreslosung habe ich als Theologe an einigen Stellen so meine Schwierigkeiten, weil da oft einzelne Sätze völlig aus dem Kontext gerissen werden, total aus dem Zusammenhang und man weiß gar nicht, ja, was ist jetzt hier eigentlich los? Und um diese Aussage von Hagar richtig einordnen zu können, haben wir eben das ganze Kapitel gelesen, wenigstens ein bisschen von dem Kontext zu verstehen, was hier eigentlich los ist. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du eben zugehört hast oder den Text mitgelesen hast im Programmheft. Wie wirkt diese Situation auf dich? Was empfindest du, wenn du den Satz hörst oder sagst, du bist ein Gott, der mich sieht? Die Vorstellung von einem Gott, der dich sieht, der alles sieht und alles weiß, ist es eher unangenehm und beunruhigend für dich, dieser Gedanke? Oder beruhigend und hoffnungsvoll und tröstend? Also schon ein bisschen creepy, ein Gott, der uns sieht. Macht dir das eher Angst oder Hoffnung? Ich weiß von vielen Gedanken und Dingen in meinem Leben, von denen ich gerne möchte, dass nicht jeder das sieht oder weiß. In den 90ern lief ein Song von Bette Midler im Radio hoch und runter, God is watching us, God is watching us from a distance. Die Älteren unter euch kennen dieses Lied. Schöner Song. Ich habe mich damals total gefreut, wow, es wird über Gott im Radio gesungen. Bis irgendjemand, der besser Englisch konnte als ich, mir erklärt hat, was dieser Text eigentlich sagt. Nämlich, dass da zwar von Gott gesungen wird, aber von einem Gott, der sich zurückgezogen hat, das irgendwann mal angeschubst hat, sich zurückgezogen hat, auf Distanz ist und eigentlich nichts mehr mit zu tun haben will. Und das ist definitiv nicht der Gott, mit dem Hagar hier eine Begegnung hat. Das ist definitiv nicht die Erfahrung, die sie mit ihm gemacht hat. Und jetzt muss ich euch noch was bekennen, auch nur für die Älteren. Ich habe als Kind was gemacht, wofür ich mich heute sehr schäme. Also gab es einiges, aber eine Sache ist mir eingefallen. Und zwar habe ich aktiv im Wetzlarer Kinderchor, ich weiß nicht, manche kennen das, habe ich aktiv mitgesungen und lauthals das Lied Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund, was du sagst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine bla bla bla. Es war gut gemeint. Das ist die christlich klingende Version von dem Gott, wie er nicht ist. Ich habe das, glaube ich, sogar mit auf Platte eingesungen und verewigt und ich schäme mich. Aber es war gut gemeint. Ich weiß nicht, wie aktiv du in den sozialen Medien bist, bei TikTok oder Insta oder WhatsApp, wie intensiv du Leute an deinem Leben teilhaben lässt. Vielleicht ist dein Wohlbefinden abends abhängig von der Anzahl der Follower oder von den mehr Followern oder den Likes, die du bekommen hast. Hagars persönliche Situation hier eignet sich nicht für Instagram. Sie ist verachtet, sie ist verfolgt, sie ist misshandelt, sie ist unterdrückt, sie ist geflohen, sie ist gemobbt, Sie ist gehetzt, gedemütigt und dazu noch schwanger. Und so sitzt sie irgendwo hier in der Wüste und sie muss ruhen und Rast machen, nachdem sie aus ihrem Alltag ausgebrochen ist und abgehauen, weil ihre Herrin zum wiederholten Mal ausgerastet ist. Und eigentlich ist schon eine Sache von denen, die ihr passiert sind, eine Sache schon genug. Aber Hagar bekommt das volle Programm. Und sie versteckt sich, weil sie eigentlich, glaube ich, lieber nicht gesehen werden will. Nicht entdeckt werden will. Sie möchte lieber sterben, als zurück in ihr altes Leben und einfach so weitermachen. Das ist ihr Zustand. Und ich weiß nicht, was bei dir gerade los ist in deinem Leben, aber vielleicht ist das einer deiner Vorsätze für 2023, nicht einfach so weiter wie bisher. Das war Hagars Vorsatz. Nicht so weiter. Sie wollte nicht länger zweite Wahl sein. Sie wollte nicht länger Notlösung sein. Leihmutter für ein Kind, das sie zwar austragen und zur Welt bringen sollte, mit dem sie dann aber wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun haben würde. Vielleicht spürt ihr die Schwere dieser Situation, dieser Frau, die da sitzt. Und ich dachte, es macht definitiv einen Unterschied und deswegen ist mir der Kontext so wichtig, ob Hagar in dieser Situation sagt, in einem fremden Land lebend als Sklavin, du bist ein Gott, der mich sieht. Oder ob ein Multimillionär auf einer Yacht sitzt mit einem Glas Champagner in der Hand, aufs Meer guckend und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Die gleiche Aussage. Und es stimmt. Macht vor Gott keinen Unterschied. Wer war Hagar? Was wissen wir über sie? Hagar war in Ägypten aufgewachsen, musste dann in einem fremden Land leben, weil sie Sklavin war. Ihre Herren sind sehr bekannt. Man muss nicht unfassbar bibelfest sein, um den Namen Abraham und Sarah schon mal gehört zu haben. Und diese beiden, Abraham und Sarah, hatten ein unfassbares Versprechen von Gott bekommen. Er hat gesagt, eure Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Eine Riesenfamilie. Ihr werdet eine der prägenden Sippen sein. Ihr werdet den Überblick verlieren und dass eure Nachkommen nicht zählen können. Eine unfassbare Verheißung in einer Zeit und in einer Kultur, in der Familie nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte, als bei uns heute in dem sehr individualistischen westeuropäischen Kontext. Es gab nur ein Problem. Auch hier ist es wieder ein Unterschied, ob diese Zusage gegeben wird an ein junges, sexuell aktives, Mitte-20-jähriges Pärchen oder einem Paar, das um die 80 ist. Zwar super glücklich miteinander, wohl dem, der das schafft, aber eben alt. Und dazu zu alt auch noch unfruchtbar. Und eigentlich reicht eine Sache davon, um die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft schon gegen Null laufen zu lassen. Und wahrscheinlich haben die beiden, Abraham und Sarah, auch zu den Paaren gehört, die jahrelang, Monat für Monat diesen Frustmoment erlebt haben, hat wieder nicht funktioniert. Und vielleicht, wahrscheinlich hätten sie sogar irgendwann Frieden mit dieser Situation gefunden und schließen können, wenn da nicht der Druck dieses Versprechens gewesen wäre. Von Gott, den sie geliebt haben, dem sie absolut vertraut haben. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott gerade ist. Aber vielleicht kennst du die Spannung, ich kenne sie, wenn dein Gefühl oder die Realität des Alltags was anderes zu sagen scheint als Gottes Zusagen. Wenn Gottes Zusagen und das, was gerade passiert, irgendwie nicht kompatibel zu sein scheinen. Das fordert den Glauben manchmal ganz schön heraus. Und das war bei den beiden so. Da haben wir Aussagen wie: Gott ist allmächtig und kann heilen, und trotzdem werden wir von schwerer Krankheit heimgesucht. Da verspricht uns Gott, uns zu versorgen, und trotzdem ist da die Monate- oder jahrelange Arbeitslosigkeit. Gott verspricht, sich liebevoll um uns zu kümmern, aber für einen Partner hat es irgendwie immer noch nicht gereicht. Oder trotz Gottvertrauen zu sehen, dass die eigene Ehe doch plötzlich mehr Scherbenhaufen als sonst was ist. Und dann gibt es diese Momente, in denen wir plötzlich anfangen abzuwägen und Wahrscheinlichkeiten auszuloten. Gottes Versprechen vertrauen, ja, oder vielleicht doch durch Schwarzarbeit was dazu verdienen, ohne dass ich es angebe. Gott vertrauen oder vielleicht doch Kompromisse bei der Partnerwahl. Gott vertrauen und an dem Eheversprechen festhalten oder prophylaktisch vielleicht doch schon mal einen Tinder-Account anlegen. Es gibt Situationen, in denen unser persönlicher Glaube irgendwie nicht mit dem Alltag kompatibel zu sein scheint. Und so geht es Abraham und Sarah hier. Sie kennen Gottes Versprechen, sie sehen aber auch ihre persönliche Realität, und Sarah denkt: Mensch, vielleicht ist es ja sogar Gottes Gedanke, den er in mich hineingelegt hat, und kommt mit dieser genialen Idee. Ich weiß nicht, die Verzweiflung und der Kinderwunsch bei Sarah muss echt groß gewesen sein. Welche Frau schlägt ihrem Mann ernsthaft vor: Schlaf mit meiner Sklavin, und legt es wirklich darauf an, dass ein Kind entsteht? Ein Pastor hat gesagt, in den Vorbereitungen habe ich das gehört: Wenn wir Gottes Kraft nicht sehen, versuchen wir, mit eigener Kraft nachzuhelfen. Wenn wir Gottes Kraft nicht sehen, versuchen wir, mit eigener Kraft nachzuhelfen. Und so gibt Sarah ihrem Abraham ihre Sklavin Hagar zur Frau, und der Plan scheint tatsächlich zu funktionieren. War das vielleicht sogar von Anfang an Gottes Plan? Vielleicht kennst du das, und ich finde es manchmal erschreckend, was wir alles irgendwie im Nachhinein Gott als seinen Plan unterjubeln. Nur weil es irgendwie vielleicht funktioniert oder weil es sich für uns richtig anfühlt. Das ist nicht dasselbe. Aber dann passiert, was passieren muss. Es wird kompliziert, beziehungstechnisch. Rechtlich würde dieses Kind, was Hagar austrägt, tatsächlich Sarah gehören. Aber emotional kommt sie überhaupt nicht klar mit der Situation, die sie selbst initiiert hat. Und so entstehen Konflikte und die Situation eskaliert. Hagar fühlt sich plötzlich Sarah überlegen, und statt ihr zu dienen, fängt sie an, sie zu schikanieren. Und kommunikative Spitzen wahrscheinlich. Und sie fühlt sich überlegen, fängt an, sie zu verachten. Daraufhin kriegen sich dann Sarah und Abraham in die Wolle und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Dafür bist du verantwortlich. Kaum ist sie schwanger, spielt sie sich auf. Guck dir das mal an, kümmere dich mal. Und Abraham sagt: Ja, wieso ich? Ist doch deine Sklavin. Mach doch mit ihr, was du willst. Du bist da bla. Außerdem war das deine Idee. Und als ich das gelesen habe, war das wie so ein Flashback zu einer Situation, die ganz ähnlich geklungen hat. Etwas weiter vorne auf dem Zeitstrahl. Als das ganze Beziehungschaos angefangen hat und sich diese Menschen nicht beherrschen konnten, von der Frucht zu essen. Und dann so: Ja, du hast mir doch gesagt, ich soll. Ja, jetzt guck, was du herum. Kümmere dich doch mal. Aber ich habe es doch nur gemacht, weil du gesagt hast. Und du hast, und so. Wenn wir Menschen einen Weg an Gott und seinen Versprechen vorbeisuchen, wird es meistens ziemlich kompliziert. Es geht selten gut aus, wenn wir unsere eigenen Gefühle oder Wünsche über Gottes Plan stellen. Und ich möchte diesen Satz wiederholen: egal wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, auf dem Weg zu Gott, distanziert von Gott, mit Gott unterwegs, intensiv mit Gott unterwegs, super intensiv mit Gott unterwegs. Wenn wir einen Weg an Gott und seinen Versprechen vorbeisuchen, wird es meistens kompliziert. Es geht selten gut aus, wenn wir unsere eigenen Gefühle oder Wünsche über Gottes Pläne stellen. Und diese ganze Situation hier, die zeigt uns, zu was Menschen, und zwar nicht nur die in Kapitel 16, sondern zu was alle Menschen fähig sind. Seit durch den Sündenfall die Beziehung zu Gott gestört ist und das Auswirkungen hat auf alle menschlichen Beziehungen. Wir sind alle negativ beeinflusst von diesem Beziehungsbruch zwischen Menschen und Gott. Es ist nämlich nicht nur unser Verhalten gestört und wir könnten jetzt sagen, naja, ihr müsst besser kommunizieren und irgendwie, ihr müsst auch nicht, also positive Kommunikation und gewaltfrei. Es ist nicht das Verhalten gestört, sondern unser Herz ist gestört, unser Betriebssystem ist gestört. Es geht nicht mehr so, wie wir gerne wollen und wie wir auch fühlen, dass wir es sollten. Und so macht Sarah Hagar das Leben zur Hölle. Es wird so schlimm, dass Hagar sich dafür entscheidet, lieber abzuhauen und alleine irgendwo zu sterben, als diesen Albtraum weiter auszuhalten. Nichts wie weg hier. Wir vergessen manchmal die Schwere der Situation, wenn wir so innerhalb von 90 Sekunden so ein Kapitel lesen. Lieber will ich sterben, als so weiter. Und ich kenne manche dieser dunklen Gedanken. Und da sitzt sie dann, alleine und schwanger in der Wüste. Was ist das für eine Kombi? Ich kann es kaum aushalten. So, gibt es denn wirklich niemanden, der sie sieht, der das wahrnimmt? Und ich habe dann gemerkt, irgendwie bei der Vorbereitung auch wieder, wie ich mich häufig dabei ertappe, die Bibel zu lesen auf der Suche nach geistlichen Vorbildern, die mich im Glauben motivieren, weiterzumachen und zu wachsen. Abraham zum Beispiel. Aber die wenigsten Menschen, die in der Bibel vorkommen, eignen sich als Vorbilder. Und vielleicht merkst du auch gerade, die Schnittmenge mit Hagar ist vielleicht viel größer als die mit Abraham. Kaum jemand sieht, wie es mir wirklich geht. Und du? Kaum jemand sieht, wie es dir wirklich geht. Wie viele Dinge gibt es in deinem Leben, die niemand sieht, die niemand weiß? Wie oft hast du das Gefühl, dass dich niemand wirklich kennt? Wirklich kennt? Ich habe in Hamburg recht intensiv mit einem Mann zu tun, der immer beim Begrüßen, beim Hallo sagen fragt, und alles gut? Und dann dreht er sich gleichzeitig schon wieder weg und macht irgendwas anderes. Der hat gar nicht gemerkt, dass ich schon gar nicht mehr antworte auf diese Frage, weil es ihn eh nicht interessiert. Als Hagar ungesehen und weggelaufen so da sitzt, taucht der Engel des Herrn auf und er fragt nicht, und, alles gut? Sondern er fragt, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Wesentliche Fragen für unser Leben. Wo kommst du her und wo willst du hin? Warum fragt er das? War er zu lange mit anderen Sachen beschäftigt, hatte irgendwie ein Informationsdefizit, was irgendwie, habe ich gerade nicht mitgekriegt, was ist los mit ihr? Hagar jedenfalls scheint sich ernst genommen zu fühlen und sie antwortet sehr ehrlich und sie sagt, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Und obwohl Gott ihr durch den Engel jetzt was sagen lässt, was sie wahrscheinlich nicht hören will, nämlich Hagar, geh zurück zu deiner Herrin, ordne dich ihr unter, der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind, dein Sohn soll Ismael heißen, Gott hat gehört, obwohl er das sagt, oder weil er das sagt, gibt sie Gott den Namen El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und es ist interessant, Hagar bekommt als einzige Frau der Bibel dieselbe Zusage, die Gott Abraham gegeben hat. ein großes Volk, viele Nachkommen. Eine ungesehene Sklavin. Und sie macht die Erfahrung, dass Gott sie sieht und ihr Weinen gehört hat und dass Gott sie nicht ignoriert. Ich weiß nicht, ob du überhaupt was mit Gott anfangen kannst, ob er für dich existent ist oder nicht. Und falls ja, was du von ihm erwartest. Und wie du gegebenenfalls darauf reagierst, wenn Gott anders reagiert, als du es im Kopf hattest. Wenn du um etwas betest, Gott antwortet aber komplett anders. Ich will weg, ja, aber geh zurück. Ich will aber doch weg, es ist doch ätzend. Ja, aber geh zurück. Gott schickt Hagar nicht zurück, um sie zu bestrafen, sondern Gott schickt Hagar zurück zu Sarah, um sie zu segnen. Und das ist der Moment, in dem Hagar realisiert, Gott ist ein Gott, der mich sieht in meiner Situation. Und diese Wahrheit, weil Gott sich nicht verändert, gilt heute noch. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist weder distanziert, noch unbeteiligt, noch uninteressant, wie Bette Midler das gesungen hat, noch ist Gott der Oberaufpasser, der nur darauf wartet, dass wir endlich irgendeinen Fehler machen, den er uns zeigen und aufs Brot schmieren kann und irgendwie möglichst bestrafen. Klammer auf, Theologen-Nerd-Abteilung. Einige Ausleger gehen davon aus, dass mit diesem Engel des Herrn, der hier auftaucht, Jesus gemeint ist, bevor er als Gott Mensch wurde und auf diese Erde gekommen ist. Sehr interessant, am Anfang des Textes wird er als Engel des Herrn bezeichnet, also ganz klar von Gott unterschieden. Aber dann in Vers 13 heißt es, sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen, du bist ein Gott, der mich sieht. Also Gott und doch irgendwie von Gott, dem Vater, unterschieden, würde von der Beschreibung her ziemlich gut zu Jesus passen. Und so könnte Hagars Frage auch unsere Frage sein. Wie kann es sein, dass Gott, der alles sieht, auch mich sieht und mir so nahe kommt? Und Gottes Antwort für Hagar könnte auch Gottes Antwort für dich und für mich, für uns heute sein. Er gibt nämlich die ultimative Antwort einige hundert Jahre später, als wieder ein Engel auftaucht, um wieder den Auftrag hat, zu einer werdenden Mutter zu sprechen und ihr etwas mitzuteilen, zu Maria. Und so wie Ismael, nachdem er geboren ist, abgelehnt wurde, wie der Engel des Herrn es vorausgesagt hatte, und das Haus seines Vaters Abraham verlassen musste, ist hunderte Jahre später noch ein Sohn geboren, der das Haus seines Vaters, den Himmel, verlassen hatte, um auf diese Erde zu kommen, nämlich Jesus. Und so wie Gott das Schreien von Hagar und Ismael gehört hat, hat er auch das Schreien von Jesus gehört. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Während Gott Ismael aus seiner Situation herausgerettet hat, damit er weiterleben kann, hat er Jesus nicht gerettet, damit er für uns stirbt. Und während Ismael am Ende seines Lebens dann doch irgendwann gestorben ist, ist Jesus am Ende seines Todes auferstanden, damit wir leben können. Seht ihr die Parallele? Jesus ist der perfekte Ismael. Diese beiden Fakten hängen ganz eng zusammen. Und Gott kann auf das Schreien und Rufen und Weinen und Klagen von Abraham und von Sarah und von Hagar und von Ismael und von dir und von mir, wir kommen in dieser Kette, kann er reagieren, obwohl wir das eigentlich nicht verdient haben, weil wir uns auch nicht als Glaubensvorbilder eignen. Kann er auf unser Rufen reagieren, weil er auf das Schreien von Jesus nicht reagiert hat. Gott kann uns befreien aus unserer Situation, weil er Jesus nicht aus seiner Situation befreit hat. Jesus hat am Kreuz bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Gott hat den Schrei von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? den hat er ignoriert, damit er auf unser Rufen antworten kann mit: Ich bin da, ich sehe dich, ich trage dich, ich halte dich. Du bist nie allein. Vertrau mir, ich sehe dich. Gott sieht uns, weil er für den entscheidendsten Moment dieser Weltgeschichte von Jesus weggeguckt hat, als der all die Sünde dieser Welt in sich versammelt am Kreuz getragen hat. Gott kann uns, obwohl wir nicht als Vorbilder und Glaubenshelden und was weiß ich was alles taugen, kann uns ansehen in unserer Sünde, weil Jesus die Sünde auf sich genommen hat. Das heißt, wenn Gott uns sieht, wenn wir ihm vertrauen, sieht er Jesus. Was für eine Zusage. Das macht voll den Unterschied. Und so können wir wie Hagar dann ehrlich vor Gott werden. Gesehen werden. Und je tiefer wir das verstehen im Herzen, desto unattraktiver werden die Alternativwege an Gott vorbei. Wir wollen die dann gar nicht mehr oder wir wollen sie immer weniger. Und das ist es, was Hagar hier erkennt und was Gott uns, was Gott dir heute zusagen möchte. Ich übersehe dich nicht. Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe die Lösung für deine Situation schon geschickt. Und es ist diese Botschaft, dieses Geschenk der unverdienten Gnade, die uns Zuversicht und Hoffnung und Freude und Trost, egal was du gerade brauchst, die uns das gibt, weil Gott ein Gott ist, der uns sieht. Und überleg mal, wir wissen so viel mehr, als Hagar wusste. Und diese Texte der Bibel, letztlich unser Alltag und 15 Minuten Tagesschau, die zeigen uns, wie viele Menschen sich nicht gesehen fühlen in so vielen Momenten. Und Gott sagt, doch, doch, ich sehe das alles. Und ich bleibe nicht passiv. Ich schaue mir das nicht nur an und sage, pff, da ist ja jetzt auch keine Idee. Die perfekte Lösung ist bereits da. Ich rette dich, ich helfe dir, ich bin bei dir. Vertrau mir. Und das finde ich eine unfassbar gute Aussage als Ausblick in dieses Jahr. Wir haben extra die Deko hängen. Nein. Vertraut mir. Ich sehe dich. Ich bete. Himmlischer Vater, du Gott, Schöpfer, Retter, du siehst und du hörst. Und wir sehnen uns danach, dass wir auch merken und spüren, wie du reagierst. Herr, ich möchte für die beten, die jetzt hier sitzen und sich fühlen wie Hagar. Schenk, dass diese Zusage, dass du uns siehst, dass die wirklich das Herz treffen und verändern. Herr, ich bitte für die, die hier sitzen wie Sarah. Unerfüllte Wünsche. Dass du zusagst, ich sehe dich, so wie es Hagar wahrscheinlich dann Sarah erzählt hat. Ich bete für die, die hier sitzen und sich fühlen wie Abraham, Verantwortung übernehmen wollen, aber scheitern. Danke, dass du das siehst und dass du uns daraus keinen Strick drehst. Danke, dass du Kirche als Gemeinschaft geschaffen hast, wo Leute ihren Platz finden, die daran zweifeln, dass es Gott gibt, die daran zweifeln, dass Gott alles sieht oder aktiv wird und wo die im Glauben wachsen können, die davon überzeugt sind. Herr, wir brauchen diese Gemeinschaft. Danke für diese Kirche, danke für Gottesdienst und danke, dass du heute noch lebst und uns verändern möchtest, weil es gut für uns ist. Amen.